Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Gestern hat Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Unter dem Motto Make Europe Great Again will Ungarns Premier Viktor Orbán mit seinem Land als Makler zwischen Mitgliedstaaten und EU-Institutionen agieren, so sagt er. Kritiker Orbáns befürchten jedoch eine populistische und vielleicht sogar EU-feindliche Ausrichtung. Auch könnten Klimapolitik und Ukraine-Hilfen heruntergefahren werden. Was zu erwarten ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Boris Kalnoki in Budapest. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
Herr Kalnoki, was plant Ungarn für die Zeit der Ratspräsidentschaft? Was ist bisher bekannt?
Ungarn hat einen 7-Punkte-Plan vorgelegt. 7 große Themen möchte das Land voranbringen. Über diese 7 Themen wurde sehr umfassend mit den Institutionen selbst und mit den anderen Mitgliedsländern konsultiert. Mehr als 250 solche Gespräche fanden statt. Danach ging Ministerpräsident Viktor Orbán noch einmal eigens zu Olaf Scholz, zu Giorgia Meloni, zu Emmanuel Macron, also zu den großen Regierungschefs der großen EU-Länder, und hat das mit ihnen persönlich noch einmal alles durchgesprochen. Also noch nie in der Geschichte der EU ist so umfassend ein Programm abgesprochen worden wie das ungarische für die nächsten 6 Monate. Es geht vor allen Dingen um einen Wettbewerbspakt. Ungarn möchte die darbende, dahinsiechende Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union verbessern. Und in diesem Sinne soll ein neuer Pakt geschlossen werden und eine Reihe von Programmen auf den Weg gebracht werden. Der zweite Punkt ist die Verbesserung der europäischen Rüstungsindustrie und Wehrhaftigkeit, Wehrbereitschaft. Der dritte Punkt ist bessere Integration der Westbalkanländer. Wir sollten uns hier daran erinnern, dass die erste ungarische Ratspräsidentschaft 2011 einen spektakulären Erfolg verbuchte, als es gelang, wider Erwarten noch während dieser Präsidentschaft den EU-Beitritt Kroatiens unter Dach und Fach zu bringen. Hier möchte man auch einen Schritt weitergehen in diesem Dossier. Man möchte natürlich die Migration irgendwie entschärfen, einerseits durch strengeren Grenzschutz, andererseits möchte man Abkommen schließen mit Ländern im Nahen Osten und in Afrika, um die Ursachen der Migration zu verringern. Des Weiteren ist die Landwirtschaft ein Punkt. Man möchte eine bauernfreundliche Landwirtschaft verstärken. Die Demografie wird ein Thema sein. Europa befindet sich in einer demografischen Krise. Was kann man dagegen tun? Und man möchte eine strategische Diskussion über die Zukunft der Kohäsionspolitik auf den Weg bringen. Das sind also diese EU-Gelder, die an die diversen Mitgliedsländer ausgeschüttet werden, damit sie sich wirtschaftlich aneinander angleichen, dass nicht so große Unterschiede bestehen. Aber das wird sich natürlich alles dramatisch ändern, wenn die EU weitere Mitglieder aufnimmt, und darüber soll verhandelt werden.
Also eine ganze Menge, was sich Ungarn da aufs Tableau geschrieben hat. Im Vorfeld, da gab es ja aktive Bestrebungen, Ungarn den Ratsvorsitz zu entziehen, unter anderem von Belgien. Hat nicht das möglicherweise Vertrauen gekostet für die künftige Amtszeit jetzt?
Ja, wie ich eben sagte, diese beispiellos aktiven Konsultationen im Vorfeld haben auf der professionellen Ebene das Vertrauen sicher eher verstärkt als verringert. Ungarn und die Art und Weise, wie man über Ungarn spricht in der Öffentlichkeit, das ist ja längst zu einem Politikum geworden. Politiker machen Karrieren daraus, Ungarn öffentlich zu beschimpfen und hoffen dann auf Wählerstimmen und Jobs und Karriere und so weiter. Die belgische Außenministerin hatte dazu etwas gesagt, man möge ernst machen mit dem Artikel 7-Verfahren, man möge Ungarn die Stimmrechte entziehen. Aber das war ja vor den EU-Wahlen, als diese belgische Regierung um ihr Überleben fürchten musste. Und das war einfach nur eine Sprechblase, um Wählerstimmen einzuheimsen. Das ist nicht gelungen. Diese belgische Regierung wurde abgestraft, unter anderem vielleicht auch für ihre Haltung gegenüber Ungarn.
Und könnte Ungarn die Ratspräsidentschaft auch nutzen, um das Image dieses schwarzen Schafes in der EU abzulegen? Das heißt, weil ja doch ein EU-freundlicher Kurs mit einer Weiterführung der bisherigen Klima- und Asylpolitik, ist so etwas denkbar?
Also eine EU-freundliche Politik will Ungarn auf jeden Fall hinlegen. die Strategie könnte man so schildern. Ungarn möchte sein politisches Kapital, seinen politischen Spielraum erweitern, dadurch, dass es eine fantastische Ratspräsidentschaft hinlegt, möglichst viele Dossiers möglichst effektiv voranbringt in einer konstruktiven Weise, so dass selbst Ungarns Gegner anerkennen müssen, dass hier volle Arbeit geleistet wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass genau die Dossiers vorangebracht werden von Ungarn, die das Land für unsinnig hält. Man ist in Ungarn nicht der Meinung, dass ein sofortiger Beitritt der Ukraine beispielsweise Sinn machen würde für die EU, aber man ist sehr wohl der Meinung, dass die EU erweitert werden sollte. Insbesondere geht es da um Georgien, Moldawien und die Westbalkanländer. Man möchte auch die Beziehungen zur Türkei noch einmal einen neuen Versuch unternehmen, um die Beziehungen zur Türkei zu verbessern und auch Bulgarien und Rumänien besser in die Schengen-Zone einbringen.
Herr Kalnoki, mal ganz allgemein, welche Macht hat der EU-Ratspräsident, welche Macht hat die Ratspräsidentschaft überhaupt? Also was ist möglich und was doch eher ausgeschlossen?
Die Macht der Ratspräsidentschaft liegt eigentlich in der Tagesordnung. Also welche Themen wann auf die Tagesordnung gelangen, das bestimmt die Ratspräsidentschaft. Das bedeutet Dossiers, die demjenigen Land wichtig erscheinen, können rascher vorangebracht werden. Dossiers, die dieses Land eher nicht unterstützt, beispielsweise der ukrainische EU-Beitritt oder auch das Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn selbst, wird wahrscheinlich nicht so aktiv betrieben werden.
Nun hat Ungarn sich seit Jahrzehnten für eine Bekämpfung der illegalen Migration eingesetzt. Das Land, das nimmt auch selbst so gut wie gar keine Flüchtlinge aus arabischen Staaten auf. EU-Land da auch EU-weit etwas bewegen in dieser Hinsicht?
Inzwischen sind wir ja soweit, dass die großen Linien der ungarischen Migrationspolitik, die noch 2015-16 von der kompletten Europäischen Union ausgebuht wurden und für quasi faschistoid erklärt wurden, das ist inzwischen das Wesen der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Sehr viele Elemente der ungarischen Asyl- und Migrationspolitik gehören heute zum europäischen Mainstream. Natürlich hat niemand in Europa sich bei Ungarn entschuldigt für die früheren Behauptungen. Und niemand hat gesagt, danke Viktor Orban, Sie waren der Erste, der einen stärkeren Grenzschutz empfahl und eine Abwicklung der Asylverfahren außerhalb der EU-Grenzen. All das sind jetzt Elemente der offiziellen europäischen Asylpolitik. Und selbstverständlich ist das ein Thema, das Ungarn voranbringen möchte.
In Ungarn selbst, da wird Orbans migrationskritischer Kurs von der Bevölkerung gewürdigt. Dort wird etwa Deutschlands Asylpolitik sehr kritisch gesehen. Mit welchen Erwartungen blickt die Bevölkerung denn dort jetzt auf die anstehende Ratspräsidentschaft?
Es ist eigentlich kein großes Thema hier. Das ist eher etwas für Experten. In den ungarischen Medien findet es relativ selten statt, besonders in den Medien, die viel gelesen werden. Nehmen wir mal die Boulevardzeitung Blick, das ist sowas wie die Bild in Deutschland. Da findet das zwar alles statt, aber nur online und in der Printzeitung überhaupt nicht. Ich glaube, das ist zu abstrakt für die meisten Ungarn, was in Brüssel passiert.
Sie hatten es schon angesprochen, noch einmal auf die Ukraine. Ungarn hat ja angekündigt, dass ungarischer Ratspräsidentschaft keine der 35 Verhandlungskapitel für einen EU-Beitritt eröffnet werden. Gleichzeitig blockiert Ungarn Finanzhilfen für die Ukraine. Was ist bei dem Thema in den kommenden 6 Monaten zu erwarten?
Also zunächst einmal, es findet ein aktiver Dialog zwischen Budapest und Kiew statt, nur sagt das niemand. Besonders in den deutschen Medien, glaube ich, wird das Publikum nicht darüber unterrichtet. Es findet ein Dialog statt, man bewegt sich auch in vielen Punkten. Es ist dennoch kein einfaches Thema. Ungarn geht es um den Schutz seiner Minderheit in der Ukraine. Da möchte man auf den Stand zurückkommen von 2015, wo diese Minderheit weite Minderheitenrechte besaß, die aber von der ukrainischen Regierung dann weggenommen wurden. Und man möchte, dass das rückgängig gemacht wird. Ohne das möchte man den ukrainischen EU-Beitritt nicht unterstützen. Also die EU ist nicht reif für einen Beitritt der Ukraine. Es würde alle EU-Länder zu Nettozahlern machen an die Ukraine auf Ewigkeit. Und man ist in Ungarn der Meinung, dass man das nicht vorantreiben sollte. Man wird es in dieser Präsidentschaft also wahrscheinlich nicht als prioritäres Thema behandeln.
Wir mal weg vom EU-Rat und schauen auf das EU-Parlament. Das ebenfalls durch Ungarn aktuell eine Veränderung zu geben. Orban hat angekündigt, dort eine neue Fraktion zu gründen. Mit dabei soll neben Orbans Fidesz-Partei auch die österreichische FPÖ sein. Die neue Gruppierung soll dann den Namen Patriots for Europe tragen. AfD hält sich einen Beitritt derzeit offen. Wie ist diese Initiative Ungarns einzuordnen?
Ja, Orban, die FPÖ und die tschechische ANO möchten eine konservative, souveränistische Parteienfamilie gründen. Dazu haben sie ein Manifest verabschiedet. In diesem Manifest steht alles, worauf sich konservative Parteien in Europa einigen können, also die Verteidigung des Nationalstaates gegenüber einer übergriffigen EU. Man möchte nicht eine weitere Föderalisierung, eine weitere Zentralisierung der europäischen Strukturen, sondern man sieht Europas Stärke im Nationalstaat. Das bedeutet nicht, es ist keine antieuropäische Haltung. Es bedeutet nur, man möchte nicht weiter voranschreiten auf dem Weg einer Föderalisierung. Diese drei Parteien haben gegenwärtig 24 Parlamentarier in Straßburg. Ab 23 kann man eine Fraktion gründen, wenn man Abgeordnete aus 7 Ländern hat. Das bedeutet, man braucht noch Abgeordnete aus 4 weiteren Ländern. Was wird jetzt passieren? Die FPÖ ist bislang in der Parteienfamilie ID, Identität und Demokratie. Das heißt, sie wird da rausgehen. Die Idee ist aber sowieso schon stark geschwächt durch den Rausschmiss der AfD vor kurzem. Und wenn die FPÖ auch noch rausgeht, bedeutet das, dass die anderen Parteien dort in einer irrelevanten Parteienfamilie verblieben. Die meisten von ihnen werden möglicherweise in diese neue Parteienfamilie eintreten, die am Sonntag verkündet wurde. Und dort sind ja an die 50 Abgeordnete, das kann man dann also dazu rechnen. Ein anderes Thema ist das Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen in Frankreich, die jetzt möglicherweise Regierungspartei wird, die das Land möglicherweise regieren werden nach den jetzigen Wahlen in Frankreich. Und diese Partei kann es sich auch nicht erlauben, in einer bedeutungslosen Fraktion zu sitzen. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass das Rassemblement National auch eintreten wird in diese neuen Parteienfamilie. Und dann haben wir die europäischen Konservativen und Reformer. Gegenwärtig ist dort die stärkste Partei jene der italienischen Ministerpräsidentin Meloni. Dort sind aber auch die Polen der PiS-Partei, also der früheren Regierungspartei. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch sie vielleicht den Absprung dann machen und in die neue Parteienfamilie abtreten, was wiederum die europäischen Konservativen und Reformer stark schwächen würde. Das ist dann möglicherweise der Preis, den Frau Meloni dafür bezahlen muss, dass sie sich entschieden hat, ihre früheren Positionen fast komplett aufzugeben und stattdessen den Versuch zu unternehmen, den Mainstream-Parteien in der EU zu gefallen.
Aber das heißt, dass auch die AfD oder ein AfD-Beitritt Handlungsmasse werden könnte gegenüber den Franzosen, weil dort hat Frau Le Pen ja eben den Ausschluss aus der ID-Fraktion der AfD getrieben. Denkbar?
Ich würde mich wundern, wenn die AfD aufgenommen wird in die neue Parteienfamilie, einfach deswegen, weil einerseits Marine Le Pen klar gemacht hat, dass sie mit der AfD nichts mehr zu tun haben möchte, andererseits aber auch wegen Orban. Für Ungarn ist es wichtig, gute Beziehungen zur deutschen Regierung zu haben, egal wer an der Macht ist in Deutschland, das ist für Ungarn wichtig. Eine Aufnahme der AfD würde die Beziehungen Ungarns zu Deutschland massiv schädigen.
Der Journalist Boris Kalnoki in Budapest und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.